Wer von euch weiß, was das hier ist? Einmal melden, bitte. Ich sehe ein paar Hände. Was ist es? Ruft mal rein. Ein Bild, ja, das stimmt. Das Glaubensbekenntnis, genau, das ist unser Glaubensbekenntnis. Und das ist ein ganz besonderes Glaubensbekenntnis. Das ist nämlich das Glaubensbekenntnis, das im Februar 1996, als unsere Gemeinde gegründet wurde, unterschrieben wurde von den Gründungsmitgliedern. Und einige von euch, die hier sitzen, die haben damals hier unterschrieben. Das waren die 142 ersten Gemeindemitglieder auf der ersten Gemeindestunde, die hier unterschrieben haben und damit eben unsere Gemeinde gegründet haben und angezeigt haben, dass sie Mitglieder dieser Gemeinde werden wollen. Und das hängt bei Christian im Büro. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, könnt ihr irgendwann mal da reingehen, ihm Hallo sagen und euch das näher anschauen. Ja, so ein Glaubensbekenntnis ist ja etwas ganz Wichtiges für eine Gemeinde. Das Glaubensbekenntnis drückt das aus, was man glaubt, woran man glaubt. Also alle, die dort unterschrieben haben, die haben gesagt, wir sind einverstanden mit dem, was dort als Glaubensinhalt ausgedrückt wird. Glaubensbekenntnisse haben eine ganz wichtige Funktion und ich wage mal zu behaupten, dass uns als Freikirchlern das manchmal nicht so ganz bekannt ist, unser eigenes Glaubensbekenntnis. Viele von uns werden wahrscheinlich gar nicht genau wissen, was in dem Glaubensbekenntnis drin steht, obwohl wir daran glauben. Oder wir haben es zumindest häufig nicht vor Augen. Aber es beschreibt den Glauben des Gläubigen, der es ausspricht. Also es soll nach außen etwas darstellen oder in Worte fassen, formulieren, was innerlich in mir schon geschehen ist. Was ich innerlich glaube, was ich für mich angenommen habe, das drücke ich durch diese formulierten Worte aus. Und irgendwie ist es doch genau das Gleiche, was diese Geschwister gerade gemacht haben. Genau wie bei der Taufe. Die Geschwister hier vorne, die haben durch die Taufe das bekannt, was vorher bereits in ihnen passiert ist. Also ein Ereignis, das schon in der Vergangenheit liegt, haben sie eben gerade nochmal symbolisch ausgedrückt. Sie haben sich eben zu Jesus Christus als ihrem Retter aus ihrer Schuld und Sünde bekannt. Vor uns allen, in der Öffentlichkeit. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, in der Kirchengeschichte, über die 2000 Jahre, sind Millionen von Christen ins Gefängnis gegangen und in den Tod gegangen mit dem Glaubensbekenntnis auf ihren Lippen. Viele der in Rom zum Beispiel hingerichteten Christen sangen oder beteten ihr Glaubensbekenntnis, während sie verbrannt wurden, während sie von wilden Tieren zerrissen wurden. Mit dem Glaubensbekenntnis auf den Lippen. Viele der Vorfahren von vielen von uns, die in der Sowjetunion gelebt haben, sind mit dem Glaubensbekenntnis oder wegen ihres Glaubensbekenntnisses ins Gefängnis gegangen und haben Jahre dort in irgendeinem Gulag oder Gefängnis verbracht oder sind getötet worden, weil sie ihr Glaubensbekenntnis, ihren Glauben hochhielten. Ein Glaubensbekenntnis. Genau darüber möchte ich mit euch in den nächsten Minuten nachdenken und mich beschäftigen. Die Beispiele aus der Bibel und die Beispiele aus der Vergangenheit, die ich gerade skizziert habe, die zeigen uns den Unterschied zwischen einem Bekenntnis und einem bloßen Lippenbekenntnis auf der anderen Seite. Und deshalb lautet der Titel für die Predigt: Mehr als ein Lippenbekenntnis. Mehr als ein Lippenbekenntnis. Im Buch 5. Mose finden wir das sogenannte Schma Israel. Es ist das jüdische Glaubensbekenntnis, das die Israelis auch heute noch beten. Also die Soldaten, bevor sie in die Schlacht ziehen in Israel heute, beten auch dieses jüdische Glaubensbekenntnis, diesen Vers aus 5. Mose. Und das möchte ich mit euch etwas näher anschauen in den nächsten Minuten. Und wir wollen daraus lernen, was wir über den Inhalt und die Auswirkungen unseres Bekenntnisses daraus entnehmen können. Und wenn wir uns danach richten, was wir hier von Mose lesen, im 5. Buch Mose Kapitel 6, dann ist unser Bekenntnis mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Dann ist es ein Bekenntnis, das Auswirkungen hat. Und lasst uns gemeinsam den Bibeltext lesen aus 5. Mose 6, die Verse 4 und 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Kommen wir zum ersten Teil, den ersten Vers unseres Abschnittes. In Vers 4 beginnt Mose mit dem Wort höre. Höre. Und das ist ein deutlicher, ein unmissverständlicher Imperativ, Auftrag, Befehlsform. Mose macht seinem Volk klar, jetzt ist es wichtig aufzupassen. Höre, Israel. Auch in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, finden wir einen ähnlichen Auftrag. Da steht immer wieder, wer Ohren hat, der höre. Also hast du Ohren, dann benutze sie nicht nur, um akustische Schallwellen in dein Ohr treffen zu lassen, sondern lass den Inhalt auf dich wirken. Höre zu. Israel soll aufmerksam werden. Hier kommt jetzt nichts, was einfach nur so irgendwie gesagt wird, sondern etwas, was von enormer Wichtigkeit ist. Etwas, das gehört, was verstanden werden soll. Vielleicht kann man sagen, dass Mose sein Volk aus dem Alltag heraus wecken möchte. Aufwecken aus dem ganz normalen Alltagsgeschehen. Man ist so in seinem Trott drin und er sagt, hört, jetzt kommt etwas Wichtiges. Womöglich war das Volk gefangen in seiner Routine, in den alltäglichen Ablaufen, sodass es einen Weckruf benötigte. Im Vers 3 des gleichen Kapitels hören wir das nochmal, höre. In Kapitel 5, Vers 1 heißt es auch, hört. Also immer wieder dieser Auftrag, hört auf das, was Gott zu sagen hat. Und ich glaube, auch wir brauchen heute immer wieder diesen Weckruf. Vielleicht Einzelne, die während des Gottesdienstes eingeschlafen sind, die könnt ihr jetzt einmal so an die Seite stoßen und sagen, hör, aber darüber hinaus in unserem persönlichen Leben natürlich. Wir lassen uns so schnell einwickeln, einlullen von dem, was um uns herum ist. Von den Aufgaben, von den Routinen, die wir haben. Und wer kennt das nicht, dass man vor so viel Betrieb, vor Aufgaben zu Hause, im Job, in der Gemeinde, den Stress, den man immer wieder hat, vergisst, dass es darum geht, dass wir eine persönliche Beziehung mit Gott leben. Dass es nicht nur ein Abarbeiten von Checklisten ist, sondern dass Gott mit uns in eine Beziehung treten möchte. Und Gott ruft uns heute zu, hör! Michi, höre! Viktor, höre! Anna, höre! Und wir könnten es weiterführen. Hör auf das, was Gott zu sagen hat. Und manchmal brauchen wir diesen Weckruf auch als Gemeinde. Höre, FEBG Espelkamp. Und welche Gemeinden hier sonst noch so vertreten sind. Ich sehe viele Gäste. Schön, dass ihr da seid. Hört auf das, was Gott zu sagen hat. Von uns sind viele geistlich eingeschlafen, die einen guten Start gemacht haben und dann irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Vielleicht bist du nur noch ein Mitglied bei uns und siehst dich als Mitglied eines EVs, als Mitglied irgendeiner Gemeinde, und lebst eigentlich ein Leben als Namenschrist. In einer großen Gemeinde wie unsere, da kannst du halt gut untertauchen. Da fällt es nicht so schnell auf, wenn du ein christliches Leben führst, aber kein gottgefälliges Leben. Wenn du nur Routinen abarbeitest, wenn du nur christlich sozialisiert bist und weißt, wann man sich wie anzieht und redet und gibt und tut. Das fällt vielleicht nicht ganz so schnell auf. Und vielleicht brauchst du heute genauso diesen Weckruf, höre auf das, was Gott zu sagen hat. Und dann kommt Mose auf den Kern zu sprechen, auf das eigentliche sogenannte Glaubensbekenntnis. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und dieser Satz sollte sich eingebrannt haben bei jedem Israeliten. Alle Völker um Israel herum, die dort lebten, das waren Völker, die eine Vielzahl von Göttern verehrten. Sie folgten ihnen und unterwarfen sich diesen anderen Göttern. Und Gott sagt hier, ich allein bin euer Gott. Alle Unklarheiten beseitigt. Ein großes Alleinstellungsmerkmal, eine große Unterscheidung zu all den Völkern um sie herum. Gott sagt, ich bin Gott allein. Und erst einmal wird klar, um wen es hier geht, der Herr. Das Wort, das in euren Bibeln mit allen Buchstaben groß geschrieben ist, hier Herr, also alle vier Buchstaben groß, ist im hebräischen Grundtext der Gottesname Jahwe. Also im Hebräischen steht, wenn alle vier Buchstaben groß sind, das deutsche Herr, dann steht dort Jahwe. Und Jahwe ist der Name, mit dem Gott sich Mose am brennenden Busch vorgestellt hat. Das ist der Name, den Gott sich gegeben hat, um auszudrücken, ich möchte einen Bund eingehen mit meinem Volk, mit Israel. Ich stelle mich in eine Verbindung mit dem Volk, also der Bundesgott. Es wird sofort klar, es ist der Gott, der das Volk Israel aus der Sklaverei gerettet hat und in die Freiheit führt. Dieser Gott ist hier gemeint. Und zweitens wird aber auch klar, was der Herr, was Jahwe für sein Volk will, sein will. Er ist ihr Gott. Er ist nicht ihr Hampelmann, den man mal zur Belustigung rausholt, wenn man ein bisschen Abwechslung braucht, ein bisschen Unterhaltung braucht, wenn einem langweilig ist.
Er ist ihr Gott. Er ist auch nicht der Wunschautomat, den du rausholst, wenn du jetzt gerade irgendetwas brauchst. Sagst, okay, Gott, jetzt kannst du eintreten in mein Leben, jetzt kannst du etwas tun, jetzt kannst du etwas vollbringen. Er ist ihr Gott. Der Herr ist Gott. Das ist derjenige, der Leben gibt, der Leben erhält und auch nehmen kann. Als Gott ist der Herr derjenige, der alleine angebetet, alleine verehrt wird. Er ist derjenige, dessen Anweisungen letztendliche Gültigkeit besitzen. Er ist derjenige, von dem jeder Mensch irgendwann einmal gerichtet wird. Er ist Gott, nicht irgendjemand. Und drittens wird auch noch einmal klar, dass der Herr der alleinige Gott ist. Gott duldet niemanden neben sich. In den gerade vorher erwähnten 10 Geboten sagt Gott deutlich, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, Kapitel 5, Vers 7. Gott will die volle Aufmerksamkeit seines Volkes auf sich und duldet niemanden neben sich. Wir sehen hier in diesem Glaubensbekenntnis, dass Gott als alleiniger Gott und König angesehen werden muss. Ihm allein gilt die Loyalität, ihm allein gilt alle Ergebenheit. Das ist das, was Gott von seinem Volk möchte. Das ist das, was in diesem Glaubensbekenntnis ausgedrückt wird. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Im Jahr 1557, da lagen Frankreich und Spanien im Krieg miteinander. Spanien belagerte die nordfranzösische Stadt Saint-Quentin und diese Stadt wurde verteidigt von dem französischen General Gaspard de Coligny, der später auch ein sehr bekannter Hugenottenführer wurde, also die französischen Protestanten, könnte man sagen, in Anlehnung an Luther und Calvin und so weiter, und der das Hugenottenheer auch befehligte. Die Franzosen konnten selbst nach längerer Belagerung die Stadt noch ein wenig halten, aber immer mehr schwand die Verteidigungskraft der Franzosen. Und die Spanier, ihnen gelang es immer mehr, Breschen in die Mauer zu schlagen, also Lücken in die Stadtmauer zu kriegen, sodass die Gelegenheit sich bot, in die Stadt einzudringen. Und die Franzosen konnten diese Stadt nicht mehr auf lange Sicht halten. Also das Ende war eigentlich schon vorprogrammiert. Und die Spanier schossen in diesem Moment mit ihren Waffen Flugblätter über die Stadtmauer in die Stadt hinein. Und auf diesen Flugblättern boten sie den Franzosen an, zu kapitulieren, auf eine ehrenhafte Art und Weise, sodass sie ja mit ihren Waffen in voller Montur ausziehen konnten aus der Stadt. Sie hätten nur die Kapitulation in Kauf nehmen müssen. Die Situation würde dazu führen, dass niemand mehr sterben würde, wenn sie das annehmen würde. Niemand würde in Gefangenschaft geraten. Alle würden ihre Ehre behalten können. Was für ein Angebot. Gaspard de Coligny schoss einen Zettel zurück zu den Spaniern. Auf dem standen 2 Worte. Habemus regem. Wer von euch kann Latein und kann das übersetzen? Habemus regem. Wir haben einen König. Wir haben einen König, war die Antwort. Was meint Coligny damit? Seine Loyalität galt nur seinem französischen König, in dessen Dienst er stand. Er und seine Männer würden nicht aufgeben, egal welche Schwierigkeiten auf sie zukommen und welche Konsequenzen das nach sich zog, weil sie einen König hatten. Die Stadt wurde schließlich besiegt, die Franzosen kamen in Gefangenschaft, Coligny saß bis 1559 in spanischer Haft und wurde dann irgendwann freigekauft mit viel Lösegeld. Aber all das nahm er in Kauf und seine Männer, weil er und weil sie ihrem König treu bleiben wollten. In dieser Situation bekannten sie sich zu ihrem König. Wir haben einen König. Wir beschäftigen uns ja hier gerade mit der Frage, wer ist dein König, dem du treu ergeben bist? Wer ist dein Gott, dem du trotz aller Umstände nachfolgst und dem du dich trotz aller Umstände bekennst? Ja, wie sieht es da bei uns aus? Haben wir so einen Gott? Glauben wir an den Gott der Bibel oder ist das ein theoretisches Wissen, das wir von unseren Eltern, von unseren Vorfahren übernommen haben? So lebt man halt und so leben wir auch weiter. Wer ist dein Gott? Ich wage zu behaupten, dass für manche hier bei uns im Raum der Gott unser Job ist, der uns völlig in Anspruch nimmt, uns gedanklich und zeitlich nicht mehr loslässt. Bei anderen von uns kann es das eigene Vergnügen sein, das den Herrn als Gott ersetzt oder verdrängt. In so einem Fall dreht sich ja alles nur noch darum, was mir irgendwie gut tut, was meine Wünsche befriedigt, was meine Angelegenheiten irgendwie ins Positive bringt. Oder gibt es vielleicht etwas anderes, was in deinem Leben Gott von der ersten Stelle drängen könnte? Ist es die Bequemlichkeit in deinem Leben? Ist es die Selbstverwirklichung? Du möchtest deine Ziele erreichen, du hast einen Traum und das muss an erster Stelle stehen und alles wird diesem untergeordnet. Ist es das Ansehen vor den Menschen, dass du gut dastehen möchtest, dass du nicht irgendwie ausgelacht oder belächelt werden möchtest, dass du anerkannt wirst von den anderen? Mose zeigt hier ganz offen Gottes absoluten Anspruch. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und darauf sollten wir hören. Eine Taufe ist auch immer ein Bekenntnisfest. Das, was wir hier gefeiert haben oder feiern, ist ein Bekenntnis. Ihr als Täuflinge, ihr habt euch heute offen zu Gott als eurem Herrn bekannt. Ihr habt einen König. Das ist unser Gott. Aber auch wir als Gemeinde sollten diesen Tag zum Anlass nehmen, um unser Bekenntnis zum Gott der Bibel erneut zum Ausdruck zu bringen. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Niemand anders darf ihm diesen Platz streitig machen. Ich komme zum zweiten Punkt, zum zweiten Vers, den wir in unserem Text hatten. Die Auswirkungen unseres Bekenntnisses. Lass uns jetzt einen Schritt weitergehen. Jedes Gottesbild, das wir haben, das erzeugt eine bestimmte Reaktion in unserem Leben. Man könnte auch sagen, dein Leben zeigt deinen Gott. Dein Leben zeigt deinen Gott. Das ist immer verknüpft. Mein Bekenntnis, das, was ich sage, woran ich glaube und wie ich dann im nächsten Schritt auch lebe. Wenn wir unseren Herrn nicht als wahren, als absoluten, als herrschenden Gott anerkennen, dann wird man das in unserem Leben sehen. Unser Gottesbild zeigt Gott dann als so einen luschigen, nicht ernstzunehmenden Gott, den man irgendwo in die Ecke stellen kann. Unser Gebetsleben ist dann ziemlich mau und das Studium der Bibel genauso. Die Gemeinde, naja, ich stehe auf der Liste. Ich bin halt manchmal da im Gottesdienst, dann sehen mich die anderen zumindest. Aber eigentlich ist es auch nur dazu da, damit das Gewissen beruhigt werden kann, wenn man dann eine Gemeindemitgliedschaft hat, so ein Ruhekissen. Ne? Ist doch alles schön, ich komme in den Himmel, fertig. Und Geld in die Gemeinde oder Mission zu geben, kommt dann überhaupt nicht mehr in Frage. Das kann ja viel besser gebraucht werden. All das sind Auswirkungen, wenn wir unseren Herrn nicht als unseren einzig wahren Gott anerkennen. Wenn wir aber den Herrn als unseren Herrscher anerkennen und er unser alleiniger Gott ist, dann resultiert daraus eine gewaltige Reaktion. Und wie Gott sich diese vorstellt, zeigt Mose uns in dem Vers 5. Er sagt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Die Folge aus unserem Gottesbild sollte Liebe gegenüber unserem Herrn sein. So sagt es Mose. Und ich hoffe, wir wissen alle, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern Liebe ist immer eine Entscheidung, eine bewusste Hinwendung zu jemandem. Liebe, kann man sagen, ist ein Willensakt. Man entscheidet sich, man will Gott lieben in diesem Fall. Aber Mose definiert diese Liebe hier noch deutlicher und umfassender. Er sagt, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das ist meine Hausnummer. Das ist der Anspruch, den Gott hier stellt. Und damit ist so ziemlich alles gemeint, was uns als Menschen ausmacht. Unsere Entscheidungen, unsere grundsätzliche Lebensausrichtung. Wo möchte ich, dass mein Leben hingeht? In welche Richtung? Unsere Vorstellungskraft, unser inneres Wesen mit seinem Fühlen, mit seinem Denken, also unsere Persönlichkeit, könnte man sagen, ist damit gemeint. Aber auch genauso unsere physische und auch mentale Schaffenskraft. Das, wozu wir in der Lage sind, zu tun, zu machen. Es betrifft uns als ganzen Menschen, mit Haut und Haaren, könnte man sagen. Das ist das, was Mose hier aufzeigt. Und das zeigt uns ja, dass Liebe nicht nur ein Gefühl sein kann. Es ist nicht gemeint, dass man sich zu Gott hingezogen fühlt. Es bedarf der Entscheidung, sich Gott hinzugeben. Und die Liebe wird dadurch sichtbar. Gott möchte ganzheitlich von seinem Volk geliebt und verehrt werden. Und er ist nicht ein Hauch Platz für diese Vielgötterei der Nachbarvölker und anderer Religionen. Aus dem Bekenntnis zu Gott folgt das Leben für diesen Gott, zu dem wir uns bekennen. Das ist die Auswirkung des Bekenntnisses. Mit allem, was dazugehört. Mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Sein. Am 27.09.2008, da haben meine Frau und ich kirchlich geheiratet. Wir standen hier vorne auf dieser Bühne und haben uns hier das Jawort gegeben. An diesem Tag haben wir mit unserem Eheversprechen, das wir hier vorne uns gegeben haben, vor Gott auch ein Bekenntnis abgegeben. Wir haben uns zueinander bekannt als Ehepartner. Wir haben unserer Liebe und dem Wunsch, unser ganzes Leben miteinander zu teilen, durch das Eheversprechen Ausdruck verliehen. Und in dem Moment, als ich zu Katharina Ja gesagt habe, habe ich gleichzeitig bekannt, dass ich zu allen anderen Frauen der Welt Nein sage. Das war mein Bekenntnis in dem Moment. Sie ist meine einzige Frau. Damit es aber nicht nur bei diesem Bekenntnis bleibt, bei der Hochzeit, auch bei der Trauung, müssen Taten folgen. Ich trage seitdem diesen Ring, um meine Verbundenheit zu Katharina damit auszudrücken. Damit es sichtbar wird. Wir sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen, um das ganze Leben miteinander zu teilen. Wir haben nur noch ein gemeinsames Bankkonto und bestreiten auch alle finanziellen Herausforderungen gemeinsam. Wir leben in Treue miteinander und versuchen, einander glücklich zu machen. Das sind alles Schritte, die nach diesem Bekenntnis folgten, das wir hier auf der Bühne gegeben hatten damals, auf unserer Hochzeit. Aus diesem damaligen Eheversprechen sind jetzt über 15 Jahre Ehe geworden, in denen wir mit unserer ganzen Persönlichkeit versuchen, der Liebe zum Ehepartner Ausdruck zu verleihen. Unser Bekenntnis hat also Auswirkungen auf unser Leben danach gehabt. Aus einem Bekenntnis folgt immer eine Auswirkung, wenn es ein echtes Bekenntnis ist. Sonst ist es nämlich nur ein Lippenbekenntnis. Sonst ist es nur etwas, was ich sage, was ich behaupte, aber es hat keine Auswirkung. Dann ist es kein wirkliches Bekenntnis, sondern nur etwas ohne Substanz, ohne Inhalt. Leere Worte, heiße Luft, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wie wir schon vorher gesehen haben, ist dieser zweite Punkt eine Erweiterung des ersten. Wenn der Herr unser Gott ist, dann geht es darum, ganz für ihn zu leben. Man könnte auch sagen, dass Wort und Tat zusammengehören. Mit den Worten bekennen und mit der Tat, also mit dem ganzen Leben, bestätigen. Paulus schreibt in 1. Korinther 3 von fleischlichen und geistlichen Christen. Die fleischlichen Christen sind in ihrer Entwicklung nicht vorangekommen, so sagt er es dort. Paulus beschreibt sie als unmündig, als nicht reif. Diese Christen leben nicht fokussiert auf Gott. Aber Gott möchte unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Er möchte deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er möchte nicht nur einen Teil von dir haben. So hier, den Teil kriegst du Gott und den Rest meines Lebens lebe ich für mich selber. Gott möchte dich ganz. Nicht nur ein Sonntagschristen, der am Montag auf der Arbeit oder in der Schule vergessen hat, was so eigentlich seine Überzeugungen sind und irgendwie mit der Masse nur noch mitschwimmt. Gott möchte dich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, dass du ihn liebst. Und das kann im Alltag bedeuten, Opfer und Entbehrung zu tragen. Vor allem bedeutet es aber, dass wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen. Aber schlussendlich bedeutet es mit Sicherheit Segen, Erfüllung und Frieden. Etwas, was die Welt uns nicht geben kann, das kann uns nur Gott schenken, wenn wir uns ganz auf ihn ausrichten. Und wenn du feststellst, dass du in deinem Alltag nicht mit deinem ganzen Wesen Gott liebst, dass also nicht in deinen Einstellungen, in deinem Reden, in deinem Handeln sichtbar wird, dann solltest du dich prüfen, ob dein Bekenntnis richtig ist oder ob das nur ein Lippenbekenntnis ist. Ist der Herr wirklich dein Gott? Der Herr allein? Triff heute die Entscheidung, dich Gott ganzheitlich ab sofort hinzugeben. Ihr als Täuflinge, ihr habt durch eure Taufe heute ein Bekenntnis gegeben. Ihr habt dadurch angezeigt, dass ihr von Jesus aus euren Sünden, aus eurer Schuld befreit wurdet und dass ihr jetzt für ihn lebt. Und ich möchte euch mit diesem Bibeltext herausfordern, euren Retter mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft zu lieben. Lasst euer Bekenntnis zum Herrn Auswirkungen auf euer Leben haben. Mein Vater hat früher auf Taufen häufig diesen Satz gesagt, die Taufe ist kein Punkt. Sie ist nicht das Schlusszeichen eines Satzes. Sie ist ein Doppelpunkt. Es geht weiter. Der Satz im grammatischen Sinne geht weiter. Die Taufe ist nicht der Schlusspunkt. Ihr seid nicht jetzt auf dem Höhepunkt angekommen, sondern sie ist ein Doppelpunkt. Das Leben mit Christus geht jetzt so richtig los. Ich hoffe schon vorher, aber jetzt symbolisch auch. dass ihr jetzt mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit allem, was euch ausmacht, Jesus liebt und ihm nachfolgt. Ich schließe ab. Erstens fordert uns Gottes Wort heute dazu heraus, ein Bekenntnis abzulegen. Gott möchte unser alleiniger König, unser alleiniger Gott sein. Er ist es wert, dass er in unserem Leben herrscht, dass er bestimmt. Und nach ihm sollte sich alles drehen. Lass uns das bekennen. Vielleicht zum allerersten Mal für dich, dass du heute die Gelegenheit nutzt, um das zu bekennen, dass Jesus auch dein Herr ist oder dein Herr wird. Oder vielleicht erneut, wir, die wir schon in der Gemeinde sind, dass wir heute nochmal neu bekennen, wer Christus, wer Gott ist, unser alleiniger Herr und Gott. Und zweitens fordert der heutige Bibeltext dazu heraus, nicht nur Lippenbekenntnisse zu machen, sondern das Bekenntnis zu Jesus, zu Gott als unserem Herrn, durch Liebe zu Gott zu unterstreichen. Und diese Liebe zeigt sich im ganzen Leben. Diese Liebe ist nicht nur, sind nicht nur Worte, sind nicht nur ein Gefühl, sondern sie drücken sich aus in der Ausrichtung unseres Lebens auf Jesus hin, in allem, was uns ausmacht. Lass uns unser Leben prüfen und übergib Gott die Bereiche, die du bisher zurückhältst, damit es mehr ist als ein Lippenbekenntnis. Lass mich abschließend noch einmal diese Verse lesen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Amen.